Hier ist das Wichtigste an diesem Montag. Guten Morgen, heute ist der 22. April. Sie hören den FAZ-Frühdenker. Heute geht es darum, Bundespräsident Steinmeier reist in die Türkei. Wir fragen, erhärten sich die Vorwürfe gegen das UN-Palästinenser-Hilfswerk? Und Immanuel Kant wäre heute 300 Jahre alt geworden, warum uns dieser Philosoph auch heute noch nicht egal sein sollte. Gleich mehr dazu, hier erst noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Die weltweiten Militärausgaben haben vergangenes Jahr wieder einen Höchststand erreicht. Das geht aus dem neuen Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Im Kampf gegen die sinkende Nachfrage senkt Tesla nun auch in Deutschland die Preise für seine Autos. Bei einem Autorennen in Sri Lanka sind bei einem Unfall mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen, darunter ein 8-jähriges Kind. Und Real Madrid stürmt in Spaniens Fußballliga dem Titel entgegen. Gegen Erzrivale Barcelona drehten die Madrilenen 2 Rückstände. Und beim Sonntagabendspiel in der Bundesliga trennen sich der SC Freiburg und Mainz 1:1 unentschieden. Tatjana Heidt hat die Redaktion bei der FAZ heute für diesen Frühdenker. Ich bin Jan-Malte Andresen und wie schön ist das, dass Sie mit uns in diese Woche starten.
Dass wir zu dem aktuellen Konflikt zum Teil sehr unterschiedliche Sichtweisen haben, ist ja kein Geheimnis. Gerade deshalb sind unsere Gespräche wichtig.
Das sagt der Kanzler bei seinem letzten Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Ähnliches werden wir heute sicher vom Bundespräsidenten hören. 10 Jahre lang war keiner mehr in der Türkei. Heute beginnt Frank-Walter Steinmeier seinen 3-tägigen offiziellen Besuch in Istanbul. Als erstes trifft er sich dort mit dem Bürgermeister İmamoğlu, der als inoffizieller Oppositionsführer in der Türkei gilt. Erst danach reist Steinmeier weiter nach Ankara zu Präsident Erdogan. Das zeigt, die jüngsten Kommunalwahlen haben die Möglichkeit in Erinnerung gerufen, dass es irgendwann eine Türkei nach Erdogan geben wird, die sich eventuell stärker nach Europa ausrichten und an demokratische Spielregeln gebunden fühlen wird. Das Treffen mit Erdogan wird überschattet sein von den unterschiedlichen Haltungen zu Israel und dem Gaza-Krieg. Wo Erdogan steht, das hat er am Wochenende einmal mehr deutlich gemacht mit dem Empfang des Hamas-Führers. In Bezug auf den Nachbarn Iran könnte die Türkei jedoch eine konstruktive Rolle spielen. Washington hat das erkannt und in den vergangenen Tagen über Ankara Botschaften nach Teheran gesandt. Erhärten sich heute die Vorwürfe gegen das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA. Wir werden es erfahren, denn nachher stellt die von den Vereinten Nationen eingesetzte Expertengruppe ihren Abschlussbericht vor. Anfang des Jahres waren Vorwürfe laut geworden, dass Mitarbeiter des Hilfswerks am Hamas-Massaker vom 7. Oktober beteiligt waren. Damals sagte der ständige Vertreter Israels bei den UN:
Jedes UN-Organ wurde als Waffe gegen den jüdischen Staat eingesetzt und als Werkzeug zur Auslöschung meines Volkes missbraucht.
Im Zuge der Vorwürfe entließ UNRWA-Generalkommissar Lazzarini mehrere Mitarbeiter. Schon zuvor hatte das Hilfswerk aber in der Kritik gestanden, weil offenbar Lehrmaterialien mit antisemitischen Inhalten an ihren Schulen eingesetzt wurden. Klar ist aber auch, UNRWA ist für Gaza überlebenswichtig. Das Hilfswerk verteilt Lebensmittel und sonstige Hilfsgüter, betreibt unter anderem Schulen und Krankenhäuser.
Keine Organisation kann derart weitreichende Kapazitäten wie die UNRWA ersetzen oder sie ablösen. Mit ihrem Wissen über die Menschen im Gazastreifen,
sagt die UN-Nothilfe-Koordinatorin. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe stellten zahlreiche westliche Länder ihre Hilfszahlungen an das Palästinenser-Hilfswerk ein. Im März hat Deutschland seine Zahlungen wieder aufgenommen, allerdings nicht für die regionale Arbeit in Gaza. Wie die Bundesregierung mitteilte, gehen 45 Millionen Euro an die Hilfe in Jordanien, Libanon, Syrien und im Westjordanland. Offen ist, ob die eingefrorene Unterstützung von UNRWA für den Gazastreifen wieder aufgenommen wird. Hier wollte die Bundesregierung die Überprüfung abwarten. Und wie gesagt, das Ergebnis wird heute veröffentlicht.
On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed. One voting present. I missed it, but thank you.
Große Zufriedenheit und ungewohnte Töne der Einigung im US-Repräsentantenhaus. Nach monatelangem Tauziehen haben die Abgeordneten am Wochenende ja das Hilfspaket für die Ukraine verabschiedet. Die Auswirkungen dürften rasch zu spüren sein. Die Ukraine erhält jetzt 60 Milliarden Dollar, zum Teil indirekt über amerikanische Rüstungsgüter, zum Teil als Darlehen. Ein wichtiges Paket für die Verteidigung seines Landes gegen russische Angriffe, sagt der ukrainische Präsident Zelensky am Wochenende, und er dankt Amerika für die Hilfe. Eine Kriegswende bedeuten die Hilfszusagen wohl nicht. Allerdings könnte es die russischen Truppen zumindest bremsen, wenn die Ukraine ihre Stellungen wieder vermehrt mit Artillerie statt mit Drohnen angreift. Auf jeden Fall soll es jetzt schnell gehen. Vermutlich morgen wird auch der Senat dem Hilfspaket zustimmen. Innerhalb weniger Tage könnten die ersten Artilleriegranaten und Waffen in der Ukraine ankommen. Maßgeblichen Einfluss auf die Verabschiedung des Pakets im Repräsentantenhaus hatte der Republikaner Mike Johnson, der als Sprecher das Paket zur Abstimmung brachte und sich damit den America First Flügel seiner Partei zum Feind machte. Auch Marjorie Taylor Greene, die zu den Hardlinern zählende Abgeordnete, kündigte an, den Sprecher absetzen lassen zu wollen.
Mike Johnson's Speakership is over. He needs to do the right thing to resign and allow us to move forward in a controlled process. If he doesn't do so, he will be vacated.
Ob sie und die anderen Hardliner diesen Schritt wirklich tun, das bleibt abzuwarten, denn der abermalige Sturz eines Sprechers sendet kurz vor den Wahlen schlechte Signale aus. Und eine gänzlich gespaltene Fraktion mit einem Sprecher, dessen Abwahl mit den Stimmen der Demokraten verhindert würde, ebenfalls. Nach dem Besuch des Bundeskanzlers in Peking gibt es hierzulande Diskussionen darüber, wie erfolgreich diese Reise denn nun gewesen ist. Vergangene Woche hatte Olaf Scholz mit der chinesischen Führung über eine geplante Friedenskonferenz zum Ukraine-Krieg in der Schweiz gesprochen. Bislang hat Peking jedoch nicht zugesagt, sich an dieser Konferenz zu beteiligen. Trotzdem reagiert die SPD-Bundestagsfraktion erfreut. Der SPD-Außenpolitiker Michael Müller sagt uns von der FAZ jetzt, nach der letzten Reise des Bundeskanzlers verurteilte Präsident Xi russische Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen. Diesmal haben Friedensperspektiven für die Ukraine eine große Rolle gespielt. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, so Müller. Die Grünen sind anderer Meinung. Scholz habe wirklich versucht, China als Mitglied des Sicherheitsrates an seine Verantwortung für Frieden und Sicherheit auf der Welt zu erinnern, meinte etwa die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Brugger. Doch wenn man sich die Reaktionen auf die Kanzlerreise anschaue, scheint man in Peking leider nicht sonderlich beeindruckt von dem neuesten Appell aus Deutschland zu sein und hat den Bundeskanzler mit wolkigen Floskeln abgespeist, so Brugger. Der Kanzler hört und liest solche Kommentare gestern in Hannover. Dort hat Olaf Scholz nämlich die Hannover Messe offiziell eröffnet. 4000 Aussteller zeigen dort bei der größten Industrieschau der Welt ab heute Besuchern ihre Produkte und Lösungen.
Viel Innovation, viel Modernisierung, genau das, was wir brauchen, um die Zukunft für unsere Volkswirtschaft und für gute, sichere Arbeitsplätze auch in 10, 20, 30 Jahren und für die weitere Zukunft zu gewährleisten,
sagt der Kanzler. Großes Thema in diesem Jahr, Plattformökonomie, eine Art Google und Amazon zugleich für die Industrie, angesiedelt in einem sicheren Datenraum nach europäischem Standard. Das Zauberwort Manufacturing X. Es soll die Messe neben den drei großen Themen KI, Nachhaltigkeit und Wasserstoff dominieren. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die Bedürfnisse des Mittelstandes, der mit dem Datenmanagement weniger vertraut ist. Partnerland der Messe ist in diesem Jahr Norwegen, ein Land, von dem die deutsche Industrie viel lernen kann, sagt Wolfgang Weber, der Chef des Zentralverbandes Elektrotechnik und Elektroindustrie der ARD.
Norwegen sagt, wir nutzen alles, was wir haben können, um die Elektrifizierung voranzubringen, aber auch Klimaschutz durch CCS, also durch das Abspeichern von CO2 voranzubringen, Wasserstoff zu produzieren. Da sind wir oftmals so ein bisschen sehr theoretisch unterwegs.
Heute öffnet die Hannover Messe für Besucher. Bis Freitag sind die Hallen geöffnet. Ja, dann ist da heute dieser runde Geburtstag. Vor genau 300 Jahren wurde Immanuel Kant geboren. Er gilt als einer der bedeutendsten Philosophen der Aufklärung. Noch heute sind Kants Gedanken zu Frieden, Freiheit und Würde von Bedeutung für Politik und Gesellschaft. Wie bedeutend, das erklärt der Philosoph Markus Villaschek am Wochenende im Schweizer Fernsehen.
Also in der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel, der erste Artikel des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, hat klarerweise zwar auch christliche, aber eben auch kantische Hintergründe oder eben auch die Tatsache, dass die Vereinten Nationen, die zurückgehen auf den Völkerbund und damit auf Woodrow Wilson, der beeinflusst war von Kants Friedensschrift. Also das sind alles Dinge, in denen Kant in die Gegenwart hineinwirkt. Oder nehmen wir das Konzept des mündigen Bürgers in der Bundesrepublik Deutschland, sehr wichtig. Auch das geht auf Kant zurück.
Heute gibt es eine Gedenkfeier zu Ehren Kants. Der Kanzler wird die Festrede halten und die FAZ-Feuilleton-Redaktion hat sich mit der Frage beschäftigt, wozu noch Kant lesen? Ihre Gedanken finden Sie online und die Links dazu in den Shownotes. Und weil wir montags gerne schon mal schauen, was die Woche über wichtig wird, bitteschön, machen wir das auch heute. Morgen geht es um das Wahlrecht. Das Bundesverfassungsgericht beginnt nämlich seine Verhandlungen über die Wahlrechtsreform der Ampelkoalition. Gleichzeitig startet morgen in Ottawa die nächste Verhandlungsrunde für ein internationales Abkommen gegen Plastikmüll. Und wir freuen uns alle auf den nächsten FAZ-Kongress. Erwartet werden Bundespräsident Steinmeier, Arbeitgeberpräsident Dulger, Uli Hoeneß und Harald Schmidt sowie zahlreiche FAZ-Korrespondenten. Sie können die Veranstaltung am Freitag auf faz.net live verfolgen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Montag, einen guten Wochenstart. Morgen sind wir wieder da. Alles Gute für Sie. Bis dahin.